Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast.
Es gibt sie immer mal wieder und anscheinend durch alle Branchen hindurch. Vermutlich kennt ihr auch einige davon, berühmte Geschwisterpaare. Manchmal haben sie sich sogar einer gemeinsamen oder zumindest der gleichen Sache verschrieben und darin einige Berühmtheit und Bekanntheit erlangt. Da sind zum Beispiel die Jacob Sisters und die Bee Gees in der Musik, die Klitschkos und die Boatengs im Sport. Da sind die Geschwister Scholl im Widerstand gegen den Nationalsozialismus oder die Gebrüder Grimm im Einsatz für die Märchen als Kulturgut. Auch in ihren Geschichten von den Brüdern Grimm, in den Märchen, die sie gesammelt haben, da spielen Geschwister immer mal wieder eine Rolle. Ob als gemeinsames Schicksal bei Hänsel und Gretel oder als ewiger Kampf gegen die Stiefschwestern bei Aschenputtel, Geschwister stehen immer wieder mal im Mittelpunkt. Und schon die biblischen Geschichten, die sind voll davon, von berühmten Geschwisterpaaren. Es geht los mit Kain und Abel ganz am Anfang. Gegen Ende dann die Jüngerbrüder Andreas und Petrus. Nicht zu vergessen die ungleichen Schwestern Maria und Martha. Ein besonderes Geschwisterpaar hat die biblische Tradition lange, sehr lange bewegt. Das sind die Geschwister Jakob und Esau. Vielleicht hat es die Tradition deshalb so lange und so intensiv bewegt, weil ihre Geschichte so wechselvoll ist. So tragisch einmal und dann auch wieder tröstlich, wie Geschwister es wohl eben aus dem Leben kennen. Die Geschichte in der Schnellfassung, die beiden sind Zwillinge, Esau ist der Ältere, Jakob der Jüngere. Durch einen Handel, das berühmte Linsengericht, kommt Jakob an das Erstgeburtsrecht, das ihm eigentlich gar nicht zusteht. Und dann am Ende des Lebens seines Vaters erschwindelt er sich sogar noch den Segen seines Vaters. Auch eine ganz wichtige Sache kriegt er noch sozusagen durch einen Schwindel. Esau ist darüber, wenn man so will, not amused und will seinen kleinen Bruder umbringen. Der flieht dann, muss lange für seine Traumfrau arbeiten, 2x7 Jahre und so weiter und so fort. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Am Ende versöhnen sie sich doch noch irgendwie. Die Geschichte wird zum Kulturgut für die Tradition. Denn Jakob, der wird zum Stammvater der Israeliten. Und auch Esau findet Eingang in die Tradition, in die große Erzählung, in die Geschichte. Denn auf ihn werden die Edomiter, die immer mal wieder vorkommen, zurückgeführt. Und damit sind wir mittendrin im Buch Obadja, um das es heute geht. Denn der reklamiert die Rache. Die Rache an Edom. So, wieder ein kurzer Überblick. Was ist eigentlich Edom, um das es geht im Buch Obadja? Edom liegt, ist ein Gebiet südlich von Juda und dem Toten Meer, ein Nachbarland des Südreiches sozusagen. Und die Geschichte von Jakob und Esau, die deutet schon an, dass es offenbar um gewisse Konflikte geht, wie sie unter Geschwistern vorkommen. Aber es geht zugleich auch um eine tiefsitzende Verbundenheit. Also so viel Geschwister auch streiten, es bleiben ja Geschwister, sie bleiben ja verbunden. Gedanklich befinden wir uns bei diesem Prophetenbuch so etwa in der Zeit des Untergangs des Südreiches herum, also 586 oder 87. Das ergibt am meisten Sinn, wenn man die Texte liest und das versucht mit der Geschichte zusammenzubringen. Vermutlich haben die Nachbarvölker bei diesem Untergang und da ganz besonders das Brudervolk Edom die Gunst der Stunde genutzt. Und zwar dafür, Profit aus der Katastrophe zu schlagen. Profit aus dem Untergang des Nachbarn, des Bruders zu schlagen. Davon hören wir gleich noch etwas. relativ große Teile des kleinsten Buches der Bibel, die stimmen mit Teilen aus Jeremia 49 überein. Das ist ganz interessant, wenn man diese Stellen mal nebeneinander betrachtet. Da stimmt manches sogar wörtlich ein, zum Beispiel Obadja 1 bis 4 mit Jeremia 49, 14 bis 16. Man weiß jetzt nicht so genau, wer von wem abgeschrieben hat oder woher diese Texte stammen, woher beide Autoren diese Texte kannten. Aber man merkt daran etwas. Nämlich, dass die Prophetenbücher am Schreibtisch entworfen sind. Und sie sind als Literatur geplant. Sie beziehen sich teilweise zwar auf echte Propheten, auf Dinge, die verkündigt wurden, auf Worte, die die Menschen sich behalten haben. Aber diese echten Propheten, die treten häufig ganz hinter die Botschaft zurück, die Gestalten der Propheten, sodass wir kaum erahnen können, was für Gestalten überhaupt dahinter stecken, hinter den Worten. Es geht bei allen Propheten um die Texte und nicht um die realen Personen. Von denen wissen wir ja häufig nichts außer einem Namen. In dem Fall wissen wir immerhin den Namen Obadja, aber das ist für die Zeit ein Allerweltsname. Noch kurz zur Gliederung des Buches. Man kann das Obadja-Buch um den Tag des Herrn, der auch wieder vorkommt, in Vers 15 herum einteilen. Vor Vers 15, vor dem Tag des Herrn, wird die Rache an Edom beschrieben. Danach, in etwa, wird das Heil für Juda beschrieben. Allerdings auch nicht nur Heil, denn dieses Heil, das geschieht auf Kosten von Edom. Eine relativ unschöne Tendenz im Buch. Also, kürzestes Buch der Bibel, das wir heute vor uns haben. Und in so einem kurzen Buch, da bleibt gar nicht viel Zeit für langes Vorgeplänkel und es geht sofort los. Die Geschwister geraten aneinander, wenn es in Vers 1 heißt, wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Gesagt, getan, zumindest literarisch. Und in diesem Kampf, diesmal, wenn das hier beschrieben wird, da zieht Edom den Kürzeren. Das wird recht ausführlich und anschaulich beschrieben in Vers 5 etwa. Wenn Diebe oder Räuber nachts über dich kommen, ach, wie bist du zunichte geworden? Werden sie nicht stehlen, bis sie genug haben? Die Begründung aus dem Munde Gottes klingt dann eben ganz danach, dass hier jemand die Rache für das, was vor langer Zeit war, reklamiert. Denn um des Mordens willen, um der Gewalttat an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden. Also du, damit ist Edom gemeint, und für immer ausgerottet sein. Wie du mir, so ich dir. Könnte man sagen, Edom hat sich an Juda vergriffen, und nun vergreift sich Juda bzw. Judas Gott an Edom. Es scheint ganz so, als trachtete eben der eine dem anderen nach Rache. Oder zumindest nach etwas, was sich so anfühlen könnte wie Gerechtigkeit. Für das, was einem selbst angetan wurde. Klassische Vergeltung. Gespickt damit, dass mit Auslöschung, mit Ausrottung gedroht wird. Und das scheint ja auch heute ziemlich en vogue zu sein, obwohl mir ehrlich gesagt nicht so ganz wohl dabei ist, dass Gott hier ganz genauso klingt wie Donald Trump. Warum eigentlich? Ein kleiner Exkurs, um diese Frage ein bisschen zu klären oder ein bisschen auf die Spur zu kommen. Warum klingt Gott bitte im Obadja-Buch wie Donald Trump? Schauen wir dazu mal an den Anfang des Buches zurück. Der ist nämlich dafür ein relativ schönes Anschauungsobjekt, wie ich finde. Da lesen wir, so spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört. Ein Bote ist unter die Völker gesandt. Man kann sich fragen, ja, was denn nun? Und wer denn nun? Man sieht hier zum einen relativ gut, dass der Text im Laufe der Zeit gewachsen ist und weiterentwickelt wurde, denn diese beiden Teile, Gott spricht und wir haben gehört, die passen nicht so richtig gut zusammen im Text. Es scheint so, als sei einer von beiden Sätzen später dazugekommen, einfach reinkopiert sozusagen. Leichter verständlich wäre das Ganze und es würde dann auch Sinn ergeben, wenn sie verbunden wären. Etwa so, Gott hat gesprochen und wir haben das gehört. Das könnte Sinn ergeben, das ist aber nicht der Fall. Und so steht es nicht da. Es ist sprachlich relativ eindeutig eine doppelte Einleitung. Zweifach. Aber sie ist inhaltlich aufschlussreich. Dieses Nebeneinander, wenn wir es mal nebeneinander stehen lassen. Gott spricht, wir haben gehört. Denn sie bringt auf den Punkt, wie Bibel funktioniert, nach meinem Verständnis natürlich. Menschen hören und verstehen etwas als Reden Gottes. So, wie wenn du eine Stimme hörst und instinktiv denkst, ah, da hat jemand was gesagt. Da ist jemand, der spricht. Und dabei geht es nicht nur um das Hören, wenn hier vom Sprechen Gottes die Rede ist, sondern um Erfahrungen im Allgemeinen, um Dinge, die Menschen erleben. Menschen erleben etwas und beginnen, das als Handeln Gottes zu verstehen. Menschen sehen nicht einfach das Handeln Gottes. Aber sie erleben Dinge und beginnen darin, Gott zu sehen. Mal wieder Schleiermacher, der sowas ganz Ähnliches gesagt hat, der nämlich schrieb, alle Begebenheiten in der Welt als Handlungen eines Gottes vorstellen, das ist Religion. Natürlich versteht Schleiermacher, der nach der Aufklärung lebt, das ein bisschen anders als die antiken Propheten, aber die Idee ist die gleiche. Gott ist der Urgrund für alles, für jede Erfahrung. Oder etwas allgemeiner, Gott lenkt Geschichte. Gott lenkt Geschichte. Das ist die Voraussetzung für das Denken und Hören der Propheten. Wenn das so ist, wenn Gott Geschichte lenkt, wenn tatsächlich in jedem Ereignis auch irgendwie Gott sozusagen mitspricht, mitschwingt, dann erzählt auch jedes Ereignis etwas über Gott. So ist die Idee dahinter. Und dann hören die Propheten natürlich auch aus jedem Ereignis die Stimme Gottes. Bei schönen Ereignissen klingt sie dann eben freundlich. In der Katastrophe eben, naja, vielleicht wie Donald Trump. Ich möchte euch herausfordern und einladen, die Texte wenigstens versuchsweise mal so zu lesen. Da ist immer erst eine menschliche Erfahrung. Da ist Krieg und Zerstörung, Frieden und Wiederaufbau oder auch Vertreibung und Versöhnung. Und dann überlegen sich Menschen oder vielmehr, sie bekommen eine Idee davon, was dieses Ereignis über Gott aussagen könnte. Und sie beginnen sich zu fragen, was tut Gott da? Was redet Gott da? Wie spricht Gott denn hier? Und je schlimmer die Ereignisse, desto gruseliger die Stimme Gottes. Noch ein letzter Gedanke, bevor wir zum Text zurückkehren. Dieses Verfahren der Propheten, und das längst nicht nur Verfahren der Propheten ist, aus jedem Ereignis die Stimme Gottes abzuleiten, das kann ich nur bedingt und in Grenzen empfehlen zur Nachahmung. Denn das kann zu ganz üblen Verstimmungen führen. Denn was sagt einem Menschen seine eigene Krankheit über Gott? Wie klingt denn bitte in der persönlichen Katastrophe die Stimme Gottes? Wir suchen nach einer ganz bestimmten Stimme. Nach einer ganz bestimmten Stimme Gottes im Leben und in unseren Erfahrungen. Nicht einfach irgendwie, sondern wir suchen nach der Liebe im Leben. Wir lassen die Ereignisse nicht einfach sagen, was sie eben allem Anschein nach sagen. Sei es der Krieg, sei es die Krankheit. Und ich glaube, das tun auch alle Prophetentexte nicht. Sondern wir suchen nach der oft verborgenen Stimme Gottes. So verborgen, wie sie uns eben im Kreuz zu- und anspricht. Denn unsere Voraussetzung für alle Bibeltexte ist, dass Gott nicht einfach irgendwie ist. Das glauben auch die Propheten nicht, sondern dass Gott Liebe ist. Für uns als Christinnen und Christen heißt das, dass Gott genau so ist, wie er sich in Jesus Christus vorgestellt hat. Als Liebe, die bis in den Tod hineinreicht. Und das heißt für solche Texte, Ja, hier klingt Gott komisch, verzerrt, irgendwie verschnupft. Hier geht die Stimme Gottes, wie wir sie sonst kennen, im Geplärr des Lebens fast unter. Und das fordert mich heraus, genau hinzuhören. Nach der göttlichen Stimme im irdischen Geschrei zu hören, zu suchen. Und genau das versuchen wir. Gerade bei den Propheten. Zurück zu Obadja. Er reklamiert die Rache, das hatte ich mir vor einigen Wochen als Titel überlegt für diese Predigt. Aber mir ist ein anderer Blickwinkel dann noch wichtiger geworden. Denn Obadja reklamiert ja auch die Rache, vor allem aber reklamiert er das Handeln, den Einsatz, die Solidarität. Die angedrohte Rache, die ist eigentlich der zweite Schritt, eben weil Edom das Handeln unterlassen hat, nicht geholfen hat. Oder schlimmer noch, weil der Bruder Edom falsch gehandelt hat. In der Katastrophe des Untergangs des Reiches war Edom nicht da. Worum es geht, kommt in drei Versen überführend offen zum Ausdruck, in den Versen 12 bis 14. Da wird an Edom gesagt, du hättest nicht herabsehen sollen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und dich nicht freuen über die Söhne Juda zur Zeit ihres Untergangs und mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit der Not. Du hättest nicht zum Tor meines Volkes einziehen sollen zur Zeit seines Verderbens, gerade du nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Verderbens, nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Verderbens. Du hättest nicht stehen sollen an den Fluchtwegen, um seine Entronnenen zu morden, seine Übriggebliebenen nicht ausliefern sollen zur Zeit der Not. Oder zusammengefasst, verdammt, wo warst du, als ich dich am meisten brauchte? Ein Entsetzen über den Verrat des eigenen Bruders. Klar, die Beziehung war vielleicht nicht immer leicht, aber sowas? Kein Wunder, dass der Sinn nach Rache steht. Kein Wunder, dass Gott so komisch klingt. In diesen Texten. Wenn Menschen sowas erleben, den Verrat durch die eigenen Verwandten. Ja, und vielleicht sind Rachegelüste einfach menschlich. Vielleicht ist das ein schönes Anschauungsbeispiel dafür, dass das eben passiert. Vielleicht sind sie normal, die Rachefantasien, wenn ich auf diese Weise hintergangen wurde. Vielleicht ist es sogar mein Gebet, wie in den Psalmen. Mein Gebet, dass es die dahin rafft, die mich hintergangen haben. Und dort jedenfalls im Gebet wäre es allemal besser aufgehoben als anderswo. Aber die Propheten betreiben keine persönliche Seelenschau für die Einzelnen. Nach dem Sinne, was macht das mit mir? Meine persönlichen Dinge. Die Propheten reklamieren die Geschichte. Sie rufen die Gesellschaft, mal zur Besinnung, mal zur Verantwortung, manchmal auch zum Trost. Ich bin zwar angesprochen persönlich, aber eben als Teil der Geschichte, als Teil der Gesellschaft. Es sind immer die größeren Linien der Geschichte, die bei den Propheten in den Blick genommen werden. Nicht mein persönliches Seelenleben, sondern Geschichte und Gesellschaft. Und ganz ehrlich, da höre ich auch heute etwas. Gerade heute und an diesem Wochenende. Besonders in diesen drei Versen, zum Beispiel beim Vers 14. Du hättest nicht stehen sollen an den Fluchtwegen, um seine Entronnenen zu morden, seine Übriggebliebenen nicht ausliefern sollen zur Zeit der Not. Oder wie Sandra Biels es bei der Abschlusspredigt zum Evangelischen Kirchentag am letzten Wochenende sagte, Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Mittlerweile ist die Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa und die Kapitänin verhaftet. Und ich finde, es ist ein Wahnsinn, was da gerade passiert. Du hättest nicht stehen sollen an den Fluchtwegen, um seine Entronnenen zu morden, seine übrig gebliebenen nicht ausliefern sollen zur Zeit der Not. Und ich schrecke auch zurück dabei. Von meiner eigenen Untätigkeit, von meiner eigenen gefühlten Ohnmacht und bin versucht, mich dahinter zu verstecken, dass dafür ja andere verantwortlich sind. Und ich merke, dass die Propheten keine weichen Kuscheldecken verteilen, wenn sie reden. Sie sprechen das Leben an. Und sie sprechen auch mein Leben an. Mit allem Tun und Lassen. Auch wenn mein und dein Tun und Lassen sicher nicht allein über Wohl und Wehe der Welt entscheiden, das ist auch klar. Aber ich kann es auch nicht einfach an mir abperlen lassen. Denn ich höre etwas von der Stimme Gottes darin. Ich höre wieder die Anwältin der Menschlichkeit in diesen Versen, den Verfechter der Solidarität mit den fast schon Entmenschlichten. Ob sie ihre Würde auf den Meeren zu verlieren scheinen oder an den Mauern. Ob in den Kirchen oder in ihren Schriften. An den Bushaltestellen oder in den Medien. Wo auch immer. Das Göttliche steht auf der Seite der Entwürdigten. Niemand kann sich auf Gott berufen und gleichzeitig die Würde des Menschen antasten. Niemand kann sich den Himmel auf die Fahnen schreiben, aber anderen die Hölle zumuten. Und niemand sollte den Namen Jesu in den Mund nehmen und anderen die Menschlichkeit vorenthalten. Denn Jesus sagt, was ihr nicht getan habt, einem von diesen meinen Geringsten. Das habt ihr mir auch nicht getan. Offen gesagt, ich fühle mich nur mäßig gut dabei, so zu predigen. Zum einen, weil es mich natürlich selbst auch angeht. Ein Stück weit sogar auch mich selbst anklagt. Zum anderen, weil ich es ja nicht nur mir sage, das könnte ich auch zu Hause machen, sondern auch dir. Und die Propheten, die klingen nun einmal fast ständig nach dem erhobenen Zeigefinger. Ob ich das darf, das ist jedenfalls nicht meine Komfortzone. Und trotzdem hoffe ich, dass wir in dieser unverschämten, vielleicht sogar übergriffigen, in dieser harten Konfrontation mit unserem eigenen Tun und Lassen etwas von den Stimmen Gottes hören. Vielleicht sogar gemeinsam, dass wir sie hören. Diese Idee, dass das Leben anders sein könnte. Vor allem das Leben der anderen. Vielleicht ermüdet dich die ständige Erinnerung an die Probleme der Welt, die wir vermeintlich eh nicht in den Griff bekommen. Vielleicht folgt auf die Müdigkeit aber auch irgendwann der Traum. Der Traum davon, dass Welt anders sein könnte. Besonders für andere. Und das ist der Traum der Propheten, von Jesaja bis Jesus. Eine Welt, in der Rettung geschieht. Ob auf hoher See oder woanders. Eine Welt voller Rettung. Obadja beschreibt sie gegen Ende so. Aber auf dem Berge Zion wird Rettung sein. Und er soll heilig sein. Obadja hegt den Traum, dass die Hilfsbedürftigen keiner Hilfe mehr bedürfen. Vielleicht lässt sich der zweite Teil des Buches, der an manchen Stellen auch nicht ganz leicht zu verdauen ist, ja auf diese Weise lesen, obwohl die Stimmung da kippt und Juda eben auch hier zur Rache ansetzt. In seinem eigenen Heil. Das kann und will ich aber nicht mitgehen. Die Rache der Unterdrückten. Denn dann würden ja auch nur die Deportierten zu Despoten und die Vertriebenen zu vertreibern. Und am Ende wäre nichts gewonnen. Nein, die Idee ist eine andere. Denn nicht mehr Menschen sollen übereinander herrschen. Nicht mehr Menschen sollen Macht übereinander ausüben, sei sie wirtschaftlich oder moralisch, juristisch oder religiös. Nein, Menschen sollen nicht mehr über Menschen herrschen, sondern die Menschlichkeit soll regieren. Und das ist die sogenannte Königsherrschaft Gottes. Des Gottes, der auf der Seite der Menschen steht. Das ist es, so zumindest will ich ihn lesen, worauf Obadja ganz am Ende mit seinen letzten Worten hofft. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Und das wäre ein Sieg. Ein Sieg der Solidarität, ein Triumph der Treue. Und das ist die Macht der Menschlichkeit. Es ist der Traum davon, dass Brüder sich wieder wie Brüder verhalten, dass Schwestern füreinander einstehen, dass Geschwister füreinander da sind, wenn es am dringendsten gebraucht wird. Und zwar nicht nur die engsten Verwandten, nicht nur die direkt in meiner Nachbarschaft. Auch wenn das Buch Obadja leider solche Tendenzen hat und letztlich irgendwie der Sieg des eigenen über das Fremde ist. Aber der Traum von der Königsherrschaft Gottes überwindet die Grenzen von Städten und Nationen. Immerhin beginnt die biblische Tradition mit der Idee, dass alle Menschen Geschwister sind, wenn man die Sache mit Adam und Eva mal ganz ernst nimmt. Königsherrschaft Gottes oder eben die Macht der Menschlichkeit. Ist das nicht ein Traum, den es sich zu träumen lohnt? Wäre das nicht eine Idee, die es sich zu verfolgen lohnt? Amen.
Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.